Sie hören den Artikel Operation Overlord (Kapitel Deutsche Reaktionen, Folgetage der Landung, Ausbruch und Verfolgung, Situation bei Abschluss der Operation), aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Deutsche Reaktionen: Da für den 5. und 6. Juni 1944 schlechtes Wetter vorausgesagt worden war, waren viele Generäle abwesend. Einige, wie der Befehlshaber der 7. Armee, Generaloberst Friedrich Dollmann, hielten sich bei Planspielen in Rennes auf. Rommel besuchte am 6. Juni seine Frau in Deutschland, da diese ihren 50. Geburtstag feierte. Die deutsche Abwehr wusste von zwei Zeilen aus Paul Verlains Gedicht Herbstlied, die kurz vor der Invasion Störaktionen der französischen Widerstandsbewegung auslösen sollten und die über BBC verlesen wurden. Die entscheidende zweite Zeile kündigte die Invasion innerhalb der nächsten 48 Stunden, gerechnet von 0 Uhr des auf die Durchsage folgenden Tages an: „ Die am 5. Juni um 21:15 Uhr beginnende Sendung mit verschlüsselten Mitteilungen an die Résistance hatte an diesem Tag die doppelte Länge und erregte auch in Rundstedts Hauptquartier Argwohn. Von 22 Uhr an meldeten Radarstationen zwischen Cherbourg und Le Havre, sie würden gestört, und Stationen von Fécamp bis Calais ungewöhnlich starke Schiffsbewegungen im Kanal. Trotz allen immer deutlicher werdenden Anzeichen wies von Rundstedts Stabschef Blumentritt die Meinung ab, dass dies der Beginn der Invasion sei, und der Oberbefehlshaber West befahl keine besonderen Vorkehrungsmaßnahmen. In Rommels Hauptquartier jedoch hatte man bereits gehandelt. Um 22 Uhr wurde für alle Truppen höchste Alarmbereitschaft befohlen, aber nur die für die 15. Armee, die Divisionen zwischen Orne und Scheldt. Die 7. Armee an dem Küstenabschnitt, dem sich jetzt die Invasionsflotte näherte, erhielt keinerlei Warnung. Dort wurde die Invasion nicht erwartet. Die 7. Armee wurde erst am 6. Juni nachts um 1:20 Uhr von der Meldung des 84. Korps überrascht, das, Zitat, seit 0:30 Uhr Fallschirmabsprünge im Raum ostwärts Caen bis Ostküste Cotentin stattfänden. Zitat Ende. Um 2:40 Uhr wurde der Stabschef unterrichtet mit den Worten: Nach Ansicht des OB West handelt es sich nicht um Großaktion. Während die deutschen Radarstationen nördlich der Seine weiterarbeiten durften, um die vorgetäuschten Geleitzüge zu melden, war die Störung der Normandie von solchem Ausmaß, dass, Zitat, die Invasionsflotte erst entdeckt wurde, als die für Utah bestimmten Schiffe um 2 Uhr ihren 12 Meilen vor der Küste der Halbinsel Cotentin entfernten Transportabschnitt zur Umladung auf kleinere Landungsfahrzeuge erreicht hatten und dann nicht durch Radar, sondern durch direkt wahrnehmbares Geräusch. Zitat Ende. In der Folge wurde Rundstedts Hauptquartier von Meldungen überschüttet, doch waren die Täuschungsmanöver zwischen Le Havre und Rouen noch nicht aufgedeckt. Zitat: Um 4 Uhr, als die Lage noch undurchsichtig war, ersuchte Blumentritt telefonisch Jodl in Berchtesgaden um die Genehmigung Hitlers, die 12. SS-Panzerdivision und die Panzerlehrdivision zum Einsatz gegen die Landungen in der Normandie heranzuziehen. Jodl antwortete, der Führer wolle die operative Reserve nicht vorschnell binden. Zitat Ende. Auch die 7. Armee meldete in der Morgenlage um 6:45 Uhr an Rommel: Zitat: Es ist möglich, dass es sich um Ablenkungsangriffe handelt. Die katastrophale Informationslage bewirkte, dass vor Ort bis in die Mittagszeit am 6. Juni kaum koordinierte Maßnahmen möglich waren und auch Abwehrerfolge eher zufällig geschahen. Der alliierten Streitmacht stand eine relativ kleine deutsche Luftwaffe gegenüber. Am frühen Morgen der Landung waren es zwei deutsche Jagdflugzeuge, geflogen von Oberstleutnant Josef Briller und Feldwebel Heinz Woratschik, die die alliierten Landungstruppen am Strand mit Bordwaffen angriffen. Gegen 10 Uhr griffen 12 FW-190 des 2. Jagdgeschwaders die Landungsflotte mit BR-21-Werfergeschossen an, wobei ein Landungsschiff getroffen wurde. Viele Flugzeuge waren am 4. Juni ins Landesinnere verlegt worden, da man die bisherigen Flugplätze als zu bedroht ansah. Einige Einheiten wurden bereits im Laufe des Tages in die Kampfzone zurückverlegt. Am Abend fanden mehrere Angriffe des SG-4 mit Jagdbombern auf die alliierte Landungsflotte und auf Fahrzeuge statt, wobei zwei Volltreffer auf Landungsschiffe gemeldet wurden. Im Verlaufe des D-Days hatten die Alliierten die absolute Luftherrschaft. Zitat: Hitlers Anordnung von 4 Uhr, die den Einsatz der strategischen Panzerreserve verbot, war nahezu 12 Stunden in Kraft und erst um 16 Uhr erfuhr die 7. Armee, dass die beiden Panzerdivisionen ihrem Befehl unterstellt worden waren. Zu dieser Zeit war es für jede dieser Divisionen zu spät, in die Schlacht bei Caen einzugreifen. Die vom Wetter verursachten Verzögerungen wurden ausgeglichen durch die Entschlusslosigkeit der deutschen obersten Führung, und als der X-Tag zu Ende ging, hatten die Alliierten noch die Initiative. Zitat Ende. Am Abend des 6. Juni war es, Zitat, das einzige Mal, wo Hitler, von Rundstedt und Rommel übereinstimmten. Dieser Angriff war ein Ablenkungsmanöver, um die deutschen Reserven westlich der Seine zu binden und dann zu einem Hauptangriff am Pas-de-Calais zu schreiten. Zitat Ende. So wurden mit wenigen Ausnahmen vorerst nur die vor Ort befindlichen Kräfte zur Abwehr der Invasion eingesetzt. Aus dem Telefontagebuch der 7. Armee vom 9. Juni 17.30 Uhr heißt es: Noch am Abend des 9. Juni äußerte Rommel zu Dollmann, er erwarte auf der Halbinsel Cotentin keine weiteren Luftlandungen, da das OKW in den nächsten Tagen mit Großlandungen an der Kanalküste rechnet. Zitat Ende. Als erste Berichte von der Invasion Deutschland erreichten, war die offizielle Reaktion der Bevölkerung Erleichterung, ja sogar Freude. Man war der Meinung, dass man den Feind, der nun zum Greifen nahe war, endlich entscheidend schlagen könne. Andere aber, zum Beispiel an der Ostfront, wo im Sommer 1944 ein totaler Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte stattfand, waren unter der Hand der Meinung, dass der Krieg, der nach der Katastrophe von Stalingrad ohnehin verloren sei, jetzt, anderthalb Jahre später, bald zu Ende gehen werde. Jedenfalls verschwand in den Tagen nach der alliierten Invasion in der Normandie schlagartig bei der gesamten Bevölkerung das Vertrauen in den seit 1942 von der NS-Propaganda als unüberwindbar angepriesenen Atlantikwall. Mit anderen Wällen, zum Beispiel dem Westwall, war es später ebenso. Folgetage der Landung. Die Alliierten hatten bei ihren amphibischen Landungen im Mittelmeerraum erkannt, dass es einer gut durchdachten Organisation an den Stränden bedurfte, um die Bewegungen der Schiffe und Fahrzeuge zu koordinieren und die Nachschubgüter zu lagern bzw. zu verwerten. Daher setzten sie Strandmeister ein, wobei es pro Landungsabschnitt (z. B. Omaha, Utah Beach usw.) einen Beach Naval Officer in Charge, den NOIC, gab, der die Versorgung organisieren sollte. So sorgten die Alliierten sogar für Bäcker - und Barbierstände und weitere Einrichtungen an den Stränden. Admiral Ramsay sagte später: „ Die Strandmeister stehen bei der ersten Anlandung vor einer übermenschlichen Aufgabe. Die Strände sind lang und es ist schwierig, sie schnell und gründlich zu inspizieren. Die Strandtrupps sind höchst gefährdet, überall ändert sich die Lage schnell.“ Zitat Ende. Für die Koordinierung der Ankunft und Rückkehr von Nachschub und Geleitzügen wurden zwei schwimmende Kommandostellen in jedem Gebiet eingerichtet, die die Namen Captain Southbound Sailings und Captain Northbound Sailings trugen. Der Omaha Beach diente nach dem D-Day als Hafenanlage, während bereits drei Tage nach der Landung der schnellstmögliche Aufbau der beiden Mulberries begann. Zuerst Mulberry B bei Arromanche und kurz darauf Mulberry A am Omaha Beach bei Vieux-Ville-Saint-Laurent. Damit war der Nachschub von der britischen Insel gesichert. Obwohl Mulberry A bereits am 19. Juni durch einen schweren Sturm zerstört wurde, konnten bis zum 31. Oktober 628.000 Tonnen Nachschubgüter, 40.000 Fahrzeuge und 220.000 Soldaten an Land gehen. Um einen gesicherten Brückenkopf aufzubauen, mussten die nächstgelegenen Städte eingenommen werden und ein Zusammenschluss der Landungstruppen erfolgen. Gleichzeitig mussten die Strände geschützt werden, um die Nachschubtransporte sicher an Land bringen zu können. Aus diesen Gründen wurden Patrouillen und ganze Kampfverbände in das Hinterland geschickt, die vorrücken und die Städte erobern sollten, was die Deutschen jedoch zu verhindern versuchten. In der Folge entbrannten schwere Kämpfe hinter den Stränden. So versuchte die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend vom 7. bis zum 8. Juni die kanadischen Einheiten bis zum Strand zurückzudrängen, was ihr aber nicht gelang. Auch während der Schlacht um Carentan vom 8. bis 15. Juni wurde der deutsche Widerstand schließlich gebrochen und Carentan von den Alliierten eingenommen. Offensive der Sowjetunion. Durch die große Sommeroffensive der Sowjetunion im Mittelabschnitt der Ostfront, die am 3. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni des Jahres 1944 begann, wurden die deutschen Verbände enorm geschwächt. Aufgrund der alliierten Invasion in der Normandie waren deutsche Verbände von der Ostfront abgezogen worden, weshalb weniger Truppen an den deutschen Frontlinien im Osten zur Verfügung standen. Vier sowjetische sogenannte Fronten, das heißt Armeegruppen, zusammen mit mehr als 120 Divisionen und 2,15 Millionen Soldaten, rückten gegen die mit etwa 600.000 Soldaten stark unterlegenen und schlecht ausgerüsteten deutschen Truppen der 9. und 4. Armee sowie der 3. Panzerarmee vor. Die Rote Armee nutzte ihre Überlegenheit und erzielte auf ganzer Linie Durchbrüche, in die dann Panzer Keile vorstießen. Operativ wendete sie damit zum ersten Mal die von den Deutschen drei Jahre zuvor gegen sie verwendeten Verfahren des Blitzkriegs an. Begünstigt wurde dies durch Hitlers Befehle zu halten und sogenannte feste Plätze zu bilden, anstatt zur beweglichen Verteidigung überzugehen. So kam es zu Kesseln und letztlich zur Vernichtung der Heeresgruppe Mitte mit drei deutschen Armeen, insgesamt 25 deutsche Divisionen. Es folgte ein deutscher Rückzug von 500 Kilometern in Richtung Westen, wo die Front erst Mitte August vor der deutschen Reichsgrenze zum Stehen kam. Die Heeresgruppe Nord wurde von allen Landverbindungen abgeschnitten, hielt sich jedoch bis zur Kapitulation im Mai 1945 in Kurland. Nach neuesten Schätzungen verloren die Deutschen bei der Operation, die bis zum 19. August andauerte, über 670.000 Mann, die Rote Armee ungefähr 765.000 Mann. Die Verluste der Wehrmacht konnten nicht wieder ausgeglichen werden, zumal Deutschland zu diesem Zeitpunkt in einem Dreifrontenkrieg stand. So wurden auch die Nachschübe für deutsche Truppen an der Invasionsfront in Nordfrankreich immer weniger, was den Vormarsch der alliierten Truppen Richtung Osten begünstigte. Erweiterung des Brückenkopfes. Bis zum 12. Juni gelang es den Alliierten, die Brückenköpfe auf einer Länge von etwa 100 Kilometern und einer Tiefe von rund 30 Kilometern landeinwärts miteinander zu verbinden. In nur 7 Tagen war es ihnen gelungen, 326.000 Soldaten, 54.000 Fahrzeuge und mehr als 100.000 Tonnen Kriegsmaterial anzulanden. Trotz dieses Erfolges liefen sie ihrer Overlord-Planung hinterher. So war beispielsweise die Einnahme der Stadt Caen schon für den Landungstag vorgesehen. Auch der Vormarsch durch das Bocage-Gelände der Cotentin-Halbinsel in Richtung der Orte im Landesinnern wie Carentan und des wichtigen Kanalhafens Cherbourg gestaltete sich äußerst mühsam. Die Hecken und Gräben boten den deutschen Verteidigern hervorragende Deckungsmöglichkeiten. Besonders für Scharfschützen war das Gelände ausgezeichnet geeignet. Doch nicht zuletzt wegen der alliierten Luftüberlegenheit und der zerstörten französischen Bahngleise gelang es der deutschen Seite nicht, schnellstmöglich zusätzliche Einheiten in das Kampfgebiet der Normandie zu verlegen. Am 14. Juni gelang es der 4. US-Infanteriedivision trotz starken Widerstandes, die deutsche Hauptverteidigungslinie im Norden zu durchbrechen. Im Westen kam das 7. US-Korps ebenfalls langsam voran, da sie die Flüsse Merdere und Douve überqueren mussten. Durch ein verstärktes alliiertes Bombardement der deutschen Stellungen gelang es den Amerikanern am 18. Juni, die Cotentin-Halbinsel mit einem schnellen Vorstoß nach Westen abzuriegeln. Die Deutschen zogen sich am 20. Juni in die Stadt Cherbourg zurück, die zu einer Festung ausgebaut wurde. Cherbourg unter Festungskommandant Karl Wilhelm von Schlieben fiel am 26. Juni nach starkem amerikanischen Artilleriebeschuss und heftigen Straßenkämpfen. Nun waren die Alliierten auch im Besitz eines Tiefwasserhafens, was ihnen ermöglichte, Truppen und Kriegsgerät in noch größerer Zahl über See heranzuschaffen. Die Schlacht um die Normandie war zu dieser Zeit in eine Anzahl von kleinen Schlachten zerfallen, in die sich alliierte Infanterieeinheiten, unterstützt von Artillerie, verzettelt hatten und nur sehr langsam gegen die deutsche Verteidigung vorstießen. Beispielsweise beklagte man beim 8. US-Korps zwischen dem 2. und 14. Juli mehr als 10.000 Opfer bei einem Raumgewinn von nur 11 Kilometern. Da die Deutschen immer noch am Ostufer der Orne lagen und von dort aus mit motorisierter Artillerie und Granatwerfern den Sword Beach beschossen, wurde die alliierte Versorgung von Nachschubgütern über diesen Strandabschnitt erheblich erschwert. Das Gebiet östlich der Orne war der Landungsbereich der britischen Luftlandedivision während der Operation Tonga gewesen. Diese hatte den Abschnitt jedoch nicht erobern bzw. halten können. Ursprünglich war der Strandabschnitt vor diesem Gebiet auch als alliierter Landungsstrand mit dem Codenamen Band Beach eingeplant, aber später wieder verworfen worden. Als der deutsche Beschuss immer präziser wurde und mehr Schiffe Landungsboote und Versorgungsgüter verloren gingen, gaben die Alliierten am 1. Juli 1944 den Sword Beach auf, da von dort aus keine sinnvolle Nachschubversorgung mehr möglich war. Sicherung des Nachschubs. Der Baubeginn der beiden künstlichen Mulberry-Häfen direkt nach der Landung war am 7. Juni. Mulberry A sollte vor Vierwiltsjö-Meer am Omaha Beach von den Amerikanern und Mulberry B vor Aromanche, dem Gold Beach, von den Briten errichtet werden. Schon nach drei Tagen konnten die ersten Schiffe entladen werden. Die Fertigstellung sollte am 20. Juni erfolgen. Ein heftiger Sturm, der am 19. Juni begann und sich erst nach drei Tagen abschwächte, zerstörte Mulberry A, der baulich noch nicht gesichert war, fast vollständig. Die Amerikaner verzichteten auf dessen Reparatur, sodass die noch verwendbaren Teile zur Komplettierung des leichter beschädigten Hafens Mulberry B benutzt wurden. Vor Omaha Beach bei Vieux-Ville-Saint-Laurent entluden die Amerikaner in der Folgezeit Transportschiffe an Land, was sich später sogar als effektiver erwies als die Entladung auf See. Der britische Hafen Mulberry B ging kurz darauf voll in Betrieb. Die Einnahme von Caen erwies sich für die alliierten Truppen der Briten und Kanadier an der Ostseite des Normandie-Brückenkopfes als ungleich schwieriger. Caen wurde von starken deutschen Einheiten entschlossen verteidigt. Montgomery führte daher mehrere militärische Operationen zur Eroberung der strategisch wichtigen Stadt und zur Kontrolle ihres Umlandes durch. Die Kontrolle über Caen und das Umland hätte den Alliierten den Bau von Landebahnen für Nachschubflugzeuge bzw. die Nutzung des Flugfeldes bei Cap Piquet ermöglicht. Darüber hinaus wäre die Überquerung der Orne durch die Einnahme der Stadt und ihrer Brücken erleichtert worden. Zur Verteidigung verlegten die Deutschen 150 schwere und 250 mittlere Panzer in das Caen-Gebiet. Dies und auch die zeitweise ungünstige Wetterlage erschwerte den Alliierten die Einnahme der Stadt. Erst am 8. Juli, mehr als einen Monat später als geplant, gelang die Eroberung des so wichtigen Flugfeldes bei Cap Piquet. Damit war die Frontlinie bis auf weniger als einen Kilometer an die Stadt Caen herangerückt. Am nächsten Morgen rückten die alliierten Truppen in das nördliche Ende Caens ein, wurden aber beim weiteren Vorrücken von Scharfschützen aufgehalten. Der Pionier Arthur Wilkes beschrieb den Zustand der Stadt wie folgt: Zitat: Berge von Trümmern, etwa 20 oder 30 Fuß, die Toten lagen überall. Zitat Ende. Im Kriegstagebuch des 1. Battalion King's Own Scottish Borderers steht ebenfalls ein Eintrag zum 9. Juli, Zitat: In den verlassen wirkenden Häusern begann langsam ein Aufleben, als den französischen Zivilisten klar wurde, dass wir die Stadt eroberten. Sie rannten mit Gläsern und Weinflaschen aus ihren Häusern heraus. Zitat Ende. Es dauerte noch etwa 9 weitere Tage, bis die südlichen und östlichen Stadtteile sowie die Gegend und die Vororte südlich und östlich der Stadt am 19. Juli 1944 von den Briten und Kanadiern erobert wurden. Ausbruch aus dem Gebiet um Caen. Ein herber Rückschlag traf die Alliierten allerdings während der Operation Goodwood, bei der Montgomery versuchte, mit Panzern den deutschen Widerstand zu brechen und aus dem Gebiet um Caen auszubrechen. mehr als 430 britische Panzer wurden dabei zerstört und die alliierten Truppen beklagten mehr als 5.500 Tote und mussten sich zurückziehen. Die Deutschen konnten ihre wichtigsten Stellungen mit einem Verlust von 109 Panzern halten, was für sie hoch war, da sie die Verluste im Gegensatz zu den Alliierten nur schwer ersetzen konnten. Taktisch gesehen war die Operation zwar eine Niederlage für die Alliierten, strategisch gesehen jedoch erreichte die Operation, dass die Deutschen den alliierten Hauptangriff zum Ausbruch aus dem Brückenkopf jetzt noch stärker im britischen Sektor vermuten. Die Operation Spring zur Eroberung des Hochplateaus bei Gramnil und La Prière und der Einnahme der Stadt Vierre südöstlich von Caen war eine der verlustreichsten der Kanadier im Zweiten Weltkrieg. Die Kanadier verloren etwa 1500 Mann. Am 25. Juli hatten die Alliierten erst die D+5-Linie erreicht. Das heißt, sie hielten Positionen, die sie laut Overlord-Planung schon am 11. Juni erreicht haben wollten. Damit wurde ein Mangel der alliierten Planung für die Tage nach der Invasion aufgedeckt. Man war so mit den Problemen beschäftigt gewesen, die die Invasion selbst mit sich brachte, dass ein adäquates Konzept zum Ausbau des Brückenkopfes fehlte. Besonders die taktischen Probleme an der Front im Westen des Invasionsgebiets bei der 1. US-Armee waren so nicht erwartet worden. Ausbruch und Verfolgung. Ausbruch im amerikanischen Sektor und Einkesselung der Wehrmachtsverbände. Nach der Einnahme von Saint-Lô unternahmen die US-Amerikaner daher zeitgleich mit den Vorstößen der anderen Alliierten am 25. Juli einen Ausbruchsversuch aus ihrem Brückenkopfsektor, der in den Folgetagen im Westen zum Ausbruch aus der Cotentin-Halbinsel bei Avranches führte. Am 30. Juli führte die US-Armee eine Neugruppierung und Umbildung ihrer Einheiten in der Normandie durch. Mit der 3. US-Armee unter der Führung von General George Patton wurde eine neue Armee aufgestellt, die zusammen mit der 1. US-Armee, nun befehligt von General Courtney Hodges, unter das Kommando von Bradleys 12. Army Group gestellt wurde. Gleichzeitig wurde die 1. kanadische Armee unter General Henry Schrierer, General Sir Bernard Montgomerys 21. Army Group, zugeteilt. Der nicht vorhergesehene große Erfolg der Operation Cobra führte am 4. August zu einer Planänderung der Alliierten, die einen weiteren Vorstoß nach Westen zu den Atlantikhäfen zugunsten eines schnellen Vordringens zur Loire und Seine zurückstellten und nur einen Teil der 3. US-Armee, das 8. US-Korps unter Lieutenant General Troy Middleton, in die Bretagne schickten. Cobra kennzeichnete deutlich den Weg vom Stellungs- zum Bewegungskrieg und war der Beginn für die Verfolgung der deutschen Armeen durch Nordfrankreich, was schließlich zu ihrer Umfassung im Kessel von Falaise führte. Überraschenderweise fiel den Amerikanern die Brücke bei Pontonbeau über die Selune kurz vor Ende der Operation Cobra unbeschädigt in die Hände, so dass es Patton gelang, innerhalb von nur 3 Tagen 7 komplette Divisionen mit etwa 100.000 Soldaten und 10.000 Fahrzeugen über die Brücke in die östliche Bretagne zu führen. Mit dem Vordringen des 8. US-Korps der 3. US-Armee in die Bretagne gelang es den Amerikanern, den deutschen Besatzern die wichtigen Atlantikhäfen Saint-Malo und Brest abzunehmen und zur Nachschublieferung für die alliierten Truppen in Nordfrankreich zu nutzen. Lorient und Saint-Nazaire wurden langfristig eingekesselt. Außerdem konnten die dort stationierten Truppen unter dem Befehlshaber der deutschen Einheiten in der Bretagne, General Wilhelm Pfambacher, daran gehindert werden, den Alliierten bei ihrem Vormarsch in Richtung Deutschland in den Rücken zu fallen. Am 6. August starteten die Deutschen unter dem leitenden OB West, Generalfeldmarschall Günther von Kluge, einen Gegenangriff bei Mortain. Viele kleine und verstreute Elemente der 6. US-Panzerdivision wurden auf dem Weg nach Mortain zwischen den Flüssen See und Sélune aufgerieben. Gegen Mittag griffen dann aber die zur Hilfe gerufenen deutlich überlegenen alliierten Luftstreitkräfte ein und brachten den Vormarsch zum Stehen. In der Nacht zum 8. August entschied von Kluge, den Angriff vorerst einzustellen, da Teile der 3. US-Armee in das Gebiet zwischen Laval und Le Mans verschoben wurden und die deutsche Südflanke bedrohten. Hitler reagierte daraufhin äußerst ungehalten und drohte, von Kluge des Kommandos zu entheben, was er dann am 17. August mit der Einsetzung von Walter Model als neuen OB West auch machte. Mitte August kam es bei Falaise und Argentan zu einer entscheidenden Schlacht zwischen den Alliierten und den Deutschen. Die Alliierten konnten die deutschen Einheiten so empfindlich schwächen, dass sie sich nicht mehr von dieser Niederlage erholen konnten. Vormarsch zur Seine. Erst beim alliierten Vormarsch Richtung Seine vom 21. bis 25. August wurde das Gebiet östlich der Orne erobert, von wo aus etwa einen Monat früher Sword Beach von deutscher Artillerie beschossen wurde und daher aufgegeben werden musste. Die britische 6. Luftlandedivision stieß vom 17. bis zum 27. August 40 Meilen bis nach Pont-Audemer vor, während auf der gesamten Front ebenfalls Erfolge erzielt wurden. Sword Beach wurde allerdings nicht wieder aktiviert, da sich bereits ausreichend viele Häfen unter alliierter Kontrolle befanden. Die deutsche Wehrmacht verlor in den Kämpfen in der Normandie allein am 6. Juni 45.000 Mann. Bis 15. Juli stieg die Zahl auf 97.000 Tote und Verwundete, bis Ende Juli auf 114.000 Mann und 41.000 Gefangene, nach Abschluss der Kämpfe um Falaise am 21. August waren gesamt 240.000 Mann in alliierter Kriegsgefangenschaft. An Material büßte die Wehrmacht dabei 1.500 Panzer und Sturmgeschütze, 3.500 Geschütze und 20.000 Fahrzeuge ein. Die Alliierten bezifferten ihre Verluste bis 21. August auf 209.672 Mann, darunter 36.976 Gefallene. Da den Alliierten nun kaum mehr deutscher Widerstand im Wege stand, konnten sie am 25. August Paris befreien. Ursprünglich war vorgesehen, die Stadt zu umgehen und erst später zu erobern. Vor allem die Pariser Bevölkerung erwartete jedoch, dass die Stadt erobert werden würde. In Paris war es zu Aufständen gekommen, bei denen französische Widerstandskämpfer der Résistance einige Straßen und Gebäude, so auch das Rathaus, einnahmen. Am Abend des 24. August ließ Generalmajor Jacques-Philippe Leclerc de Hautecloque eine kleine Panzerkolonne der französischen 2. Panzerdivision in die Stadt fahren und bis zum Rathaus vorrücken. Um 10 Uhr am Morgen des 25. August standen Leclercs Division sowie die 4. US-Infanteriedivision im Innern der Stadt. Am 26. August zog Charles de Gaulle, Anführer der Freien Französischen Streitkräfte und des Französischen Komitees für die nationale Befreiung, in das Kriegsministerium in der Rue Saint-Dominique ein. Danach hielt Charles de Gaulle vom Balkon des Hôtel de Ville eine Ansprache an die Pariser Bevölkerung. Er bildete am 9. September eine provisorische neue französische Regierung. Situation bei Abschluss der Operation: Die zähe, durch Hitlers Prinzip des Kampfes um jeden Fußbreit Boden bewirkte Vorwärtsverteidigung hatte durch den mangelnden Nachschub das Ausbluten der deutschen Verbände zur Folge. So führte die Strategie Montgomerys, die starken deutschen Panzerdivisionen fast vollständig auf der östlichen Seite des Landekopfes gegenüber den britischen und kanadischen Truppen zu binden, ab dem 25. Juli zum geplanten Durchbruch der Amerikaner auf der westlichen Seite. Auf Seite der deutschen Führung bewirkte das Attentat vom 20. Juli eine Verschärfung der Situation, da Hitler durch seine Wutreaktion gegen alle „ Verschwörer “nicht nur sein Zeitbudget vergeudete, sondern kaum mehr in der Lage war, der aktuellen Entwicklung auf rationale Weise zu folgen. Sein Wahn, detailliert in Truppenbewegungen einzugreifen oder sie im Vorhinein festzulegen, bewirkte verhängnisvolle Befehle, etwa den Gegenangriff von Mortain, den die Befehlshaber vor Ort als Todesurteil interpretierten. So protestierte General Paul Hauser gegen den Befehl, die 9. Panzerdivision vom bedrohten Le Mans nach Mortain abzuziehen. Zitat: „Da das Ganze eine geschlossene Kampfhandlung darstellt, würde das Wegziehen der 9. Panzerdivision in dem Augenblick, wo starke feindliche Panzerkräfte in die Flanke stoßen, nicht nur der Armee, sondern dem gesamten Westheer den Todesstoß versetzen.“ Zitat Ende. Die lakonische Antwort von Kluges war, Zitat: „Der Führer hat es befohlen. Punkt.“ Zitat Ende. Zudem geriet Generalfeldmarschall von Kluge durch die ständige Befürchtung, seine Verbindungen zu Widerstandskreisen könnten aufgedeckt werden, in immer größere Unsicherheit und er traute sich keinen Widerspruch mehr gegen Hitlers Anordnungen zu. Nachdem von Kluge am 15. August fast den ganzen Tag lang für Hitler nicht mehr zu erreichen gewesen war, seiner Darstellung zufolge geriet er in Artilleriefeuer und Jagdbomber hätten seinen Funkwagen zerschlagen, er habe danach die meiste Zeit des Tages in einem Graben zugebracht, unterstellte ihm Hitler die versuchte Kontaktaufnahme mit dem Gegner und enthob ihn seines Kommandos. Er schickte dann Model als neuen Oberbefehlshaber an die Westfront. Generalfeldmarschall Walter Model auf dem Kriegsschauplatz. Model wurde am Vormittag des 16. August von Hitler von der russischen Front zu sich berufen. Am nächsten Tag traf er in der Normandie ein und übernahm von Kluges Kommando als OB West und Befehlshaber der Heeresgruppe B. Es war eine, Zitat, „verzweifelte Lage, der sich Model als neuer Oberbefehlshaber West am ersten Tage gegenübersah. In den Kessel von Falaise drängten sich, während Bomben und Granaten sie erbarmungslos zusammenschlugen, 100.000 Mann deutscher Truppen, die Reste von 15 Divisionen und Versprengte von einem weiteren Dutzend Verbände.“ Zitat Ende. Es gab noch zwei schmale Auswege, die aus der Luft und von beiden Seiten unter Feuer lagen. Zitat: „Es war ein Glück für die Deutschen, dass sie in Model einen Oberbefehlshaber bekommen hatten, der sich nicht fürchtete, es mit Hitler aufzunehmen.“ Zitat Ende. Generalleutnant Hans Speidel, ein Hitler-Gegner und Chef des Stabes der Heeresgruppe B, meinte am 17. August bei der Ankunft Models im Hauptquartier der Heeresgruppe im Schloss La Roche-Guyon zu dem ihm schon aus früheren Zeiten bekannten Feldmarschall, Zitat: Das Beste sei, sich im Westen mit den Alliierten zu arrangieren, um freie Hand im Osten zu bekommen. Model stimmte zu, schwieg einen Moment, sagte dann: „Ach, lassen wir die politischen Dinge.“ Zitat Ende. Seine Aufgabe war, möglichst viele seiner Soldaten aus der Normandie herauszubekommen. Charakterisierungen Models. Die Beschreibung der Handlungsweisen von Feldmarschall Model sind überwiegend einheitlich. Zitat: „Model ging mit Hitler in einer Weise um, wie es kaum jemand sonst gewagt hätte, und lehnte sogar die Ausführung von Befehlen ab, die er nicht billigte.“ Zitat Ende. Model teilte Hitler seine Entscheidungen lediglich mit, wie zum Beispiel wenig später, Zitat: „Der Brückenkopf südlich der Seine wird so lange als möglich zum eigenen Uferwechsel und zur feindlichen Kräftebindung gehalten. Erst wenn die Nachteile die Vorteile überwiegen, wird er zurückgenommen werden.“ Zitat Ende. Oder er, Zitat, brachte 1943 die gegen die baltischen Staaten gerichtete russische Winteroffensive zum Stehen. Er hatte im Frühjahr 1944, als Schukow in Polen einbrach, die äußerst kritische Lage bei Lemberg wiederhergestellt. Im Juli, als sich die Russen Warschau näherten, die Rote Armee abermals zum Stehen gebracht. Zitat Ende. Gegen Model wird angeführt, dass er nach dem Attentat vom 20. Juli auf Hitler sofort mit einem sogenannten Ergebenheitstelegramm an den Führer reagierte. Das wird häufig zum Beweis dafür genommen, dass es sich bei ihm um einen mit dem Faschismus eng verbundenen Mann gehandelt habe. Es spricht aber mehr dafür, dass Model keinerlei Umstände mit dieser Angelegenheit haben wollte und, wie immer, eben pragmatisch reagierte. Er hatte an der Front genug zu tun. Mit diesem Telegramm sollte die Sache erledigt sein. Zitat: „Als der Feldmarschall endlich am Abend des 20. Juli in Lomza, damals sein Quartier in Nordpolen, erschien und Hitlers Rundfunkansprache anhörte, war das Einzige, was er dazu bemerkte: „Noch schlechter vorbereitet als der Kapp-Putsch.“ Am nächsten Tag vernahm mit anderen Offizieren Hauptmann von Steinecker vom Stab Mitte eine noch seltsamere Äußerung: „Wenn Sie mich fragen, meine Herren, die größte Blamage für den preußisch-deutschen Generalstab.“ Wollte er damit sagen, wenn schon der Generalstab ein derartiges Unternehmen einfädelte, hätte wenigstens alles klappen müssen? Zitat Ende. Aus Model, Strategie der Defensive von Walter Görlitz. In der Folge deckte Model konsequent bedrohte Offiziere seines Umfeldes und legte vor Hitler am 16. August auch ein Wort für Generalfeldmarschall von Kluge ein. Er warnte später General Graf von Schwerin, der Kommandeur der 116. Panzerdivision in der Normandie war, und ließ diesen dann, als Himmler seine Verhaftung anordnete, kurzerhand selbst vorläufig festnehmen, bis die Gefahr vorüber war. Von Falaise zur Seine. Im Kessel von Falaise übertrug er sofort, Zitat, „ohne Rückfrage beim Führer, General Hauser, das Kommando über alle eingekesselten Kräfte und befahl ihm, sich von der Orne abzusetzen und an der Dives eine neue Front zu bilden.“ Zitat Ende. Er setzte die verbliebenen Panzergruppen in und außerhalb des Kessels zu Gegenstößen ein und bewirkte, dass eine größere Anzahl deutscher Resteinheiten noch entkommen konnte. Vor allem entging auch eine bedeutende Anzahl von Truppenführern der Gefangenschaft. Zitat: „Sie ließen 50.000 Mann für die Gefangenschaft und 10.000 Gefallene zurück. Auf dem Altar des blinden Gehorsam den Befehlen des Führers geopferte. Zitat Ende. Es blieb Model und seinem Stab nicht viel mehr übrig, als zu retten, was noch zu retten war. Dies war nur noch über die untere Seine möglich. Die amerikanische 2. Panzerdivision versuchte mit einem Stoß von Verneuil nach Norden die Zurückgehenden vom Flussufer abzuschneiden, stieß jedoch am 24. August bei Elbeuf auf starken Widerstand von Panzerkräften, die Rouen und die zahlreichen Fähren weiter abwärts deckten. Die Deutschen hielten Elbeuf 2 Tage, führten gegen die von Westen aufschließenden Briten und Kanadier ein gewandtes Nachhutgefecht und verhüteten so, dass die Rückzugsbewegung zur Flucht wurde. Schlechtes Wetter erschwerte den Alliierten den Einsatz der Luftwaffe, doch war nach General Dietrich, der den Rückzug leitete, der Übergang über die Seine hinsichtlich der Materialverluste fast so verheerend wie der Kessel von Falaise. Chester Wilmot schreibt in Europa, Zitat: Diese beiden Katastrophen waren der Gipfel 10-wöchiger schwerer Kämpfe, in denen die Deutschen eine 500.000 Mann verloren, darunter 210.000 als Gefangene. Die ernsteste Seite der beiden Niederlagen war die Vernichtung der Panzerkräfte. Ungefähr 2.300 deutsche Panzer und Sturmgeschütze waren in der Normandie eingesetzt gewesen. Von ihnen wurden, wie Blumentritt berichtet, nur 100 bis 120 über die Seine zurückgebracht. Zitat Ende. Schon zu Beginn der Kämpfe um Elbeuf am 24. August hatte Model Hitler eröffnet, Zitat: Für die Somme-Marne-Linie werden benötigt insgesamt 4 Armee-Oberkommandos, 12 Generalkommandos und mindestens 30 bis 35 Divisionen in Front. Ferner müssen, ähnlich wie an der Ostfront jetzt geschehen, vorausschauend neben Somme-Marne-Linie auch weitere rückwärtige Stellungen bis einschließlich Westwall in Betracht gezogen und vorbereitet werden. Zitat Ende. Model dürfte klar gewesen sein, dass Hitler dieser Forderung unmöglich nachkommen konnte, und er nutzte die Situation, um deutlich zu machen, dass es nun nur noch um den Rückzug und den Bau der vielgeschmähten sogenannten rückwärtigen Stellungen gehen konnte. Am 29. August legte er mit einem Fernschreiben an Jodl 24 Uhr über den Stand der Wehrmacht im Westen nach. Zitat: Danach waren die Panzer- und Panzergrenadierdivisionen, die in der Normandie gekämpft hatten, durchschnittlich je 5 bis 10 Panzer stark. Aus diesen 11 Divisionen könne er 11 Kampfgruppen in Regimentsstärke bilden, aber nur, wenn er sofort Ersatz an Mannschaften und Ausrüstung erhalte. Aus den Resten der über die Seine gebrachten 16 Infanteriedivisionen könne er 4 Divisionen aufstellen, sie aber nicht ausrüsten. Ferner wies Model darauf hin, dass die erforderlichen Eingreifreserven an Sturmgeschützen und anderen schweren Pack völlig fehlen. Zitat Ende. Damit waren Hitler allmählich die Augen geöffnet. Zitat: Bis zum 31. August hatte Hitler in dem Glauben, den Verbündeten könne an der Somme-Marne-Linie Halt geboten werden, nichts unternommen, um den Westwall in Verteidigungszustand zu setzen. Doch dann gab es nach General Walter Warlimont, Jodls Stellvertreter, im Oberkommando West große Mühe und Aufregung, ehe man herausgefunden hatte, wer die Schlüssel verwahrte. Zitat Ende. Ein weiteres Zitat: Am 4. September meldete Model dem Führerhauptquartier, dass die Linie Antwerpen Albertkanal, Maas, Westwall, französisch-luxemburgische Grenze, falls die Heeresgruppe B sie halten solle, durch 25 frische Infanteriedivisionen besetzt und mit einer ausreichenden Panzerreserve von 5 bis 6 Panzerdivisionen gestützt werden müsse. Andernfalls ist das Tor nach Westdeutschland offen. Zitat Ende. Allgemeine Frontlage im Spätsommer 1944. Zum Zeitpunkt der letzten Kämpfe in der Normandie hatte sich die Lage für Hitler und die Wehrmacht an allen Fronten dramatisch verschlechtert. Mitte August hatte die Rote Armee ihre Sommeroffensive tief in die baltischen Staaten und bis an die ostpreußische Grenze, in Südpolen bis an die Weichsel und an die Ölfelder der Karpaten vorgedragen. Hier waren alle schnellen Reserven im Einsatz. In kaum 2 Wochen hatten die Russen 2 Armeen Hitlers überwältigt und fast vernichtet, ihn um 3 seiner Verbündeten gebracht, nämlich Finnland, Rumänien, Bulgarien, ihn seiner Hauptquelle für natürliches Öl beraubt, die Nordgrenze Rumäniens erreicht und die untere Donau in die Hand genommen. Im Norden standen sie wenig später vor Warschau und Riga. Aus Griechenland mussten die deutschen Truppen einen schwierigen Rückzug ausführen. Nur die Tatsache, dass die alliierte Invasion in der Provence ab dem 15. August wenig zur Veränderung der strategischen Lage beitrug, Churchill hatte vergebens auf einer Landung in der nördlichen Adria bestanden und die Front in Norditalien nicht weiter gefährdet war, verschaffte Hitler etwas Erleichterung. Vormarsch der Alliierten im September 1944. Schon im August konnte das alliierte Hauptquartier Chef auf die neue Lage in Westeuropa reagieren. Der zu erwartende vollständige Zusammenbruch der deutschen Front machte eine neue Planung möglich und Montgomery schlug vor, nach einem direkten, konzentrierten Stoß durch Nordfrankreich, Belgien und Holland das Ruhrgebiet einzunehmen. Montgomery machte diesen Vorschlag am 17. August Bradley, der einverstanden schien, doch am 19. August von der Skepsis Eisenhowers berichtete. Erst am 23. August hatte Montgomery Gelegenheit, die überfällige Entscheidung direkt mit Eisenhower zu besprechen. Zitat: Eisenhower erwiderte, dass er nach wie vor beabsichtige, auf breiter Front vorzugehen, weil es wesentlich sei, dass Patton ostwärts vorrücke und sich mit den aus Südfrankreich herankommenden Kräften die Hand reiche. Zitat Ende. Zwar versuchte Montgomery mit dem forcierten Vorstoß der britisch-kanadischen 21. Heeresgruppe, der am 31. August zur Einnahme von Amiens, am 2. September zur Überschreitung der belgischen Grenze, am 3. September zur Besetzung Brüssels und bereits einen Tag später des Hafens von Antwerpen führte, die Möglichkeit seines Planes praktisch nachzuweisen. Doch da Patton die andere Hälfte des Nachschubs erhielt, um über Reims auf Metz vorzugehen, fehlte beiden Unternehmungen die Kraft zu einem schnellen Erfolg. Hitler konnte Patton in Italien freigewordene Gruppen entgegenstellen und Montgomery besaß keine ausreichenden Kräfte für das Luftlandeunternehmen bei Nijmegen und Arnhem. Zitat von Wilmot aus Europa: Eisenhower hatte sich gescheut, sich für einen der rivalisierenden Pläne wirklich zu entscheiden und beiden seine eingeschränkte Zustimmung gegeben in der Hoffnung, dass der nötige Nachschub rechtzeitig verfügbar sein werde. Das Ergebnis war, dass beide Pläne vereitelt wurden. Zitat Ende. Rückzug. Am 23. August jagte Hitler den zweiten seiner Haßbefehle gegen die französische Hauptstadt hinaus, Paris war zu halten und notfalls in ein „ Trümmerfeld “zu verwandeln. Model gab diesen Befehl weiter und kümmerte sich dann nicht mehr drum. „ Sein Chef Speidel und General von Kolltitz regelten die Nichtbefolgung des berüchtigten Führerbefehls in stillem Einvernehmen miteinander. “Pflichtgemäß beantragte er ein Kriegsgerichtsverfahren gegen Kulitz, diktierte aber „ dem 2A Oberst Freiberg sonderbare Stichworte für die Begründung “. Jedenfalls kam es nie zu einer Verurteilung. Paris war der Drehpunkt für die aus Südwestfrankreich zurückgehende 1. Armee des Generals Kurt von der Chevallerie. So war dies ursprünglich vorgesehen. Statt zu versuchen, diese Truppen zur Verteidigung von Paris einzusetzen, dirigierte Model sie nach Osten um. Von Görlitz aus Model: „Der zum Teil überstürzte Rückzug aus Frankreich und Belgien, die Auflösung zahlreicher Land - und Bodenorganisationen der Marine und der Luftflotte III im Westen, die Räumungsbefehle für zahllose Feldkommandanturen, Versorgungsdienste und Feldintendanturen hatten zu Zuständen geführt, wie sie in der deutschen Kriegsgeschichte bisher unbekannt gewesen waren. Um in einem Chaos Ordnung zu stiften, dafür war der Feldmarschall wie geschaffen. Die vage Kunde, Model sei da, erzeugte ebenso viel Schrecken wie Zuversicht bei den noch kampfwilligen Einheiten. Von seinem Namen ging jetzt eine sagenhafte Wirkung aus. Er wusste sehr wohl, dass er die am 4. September von Hitler angeforderten Kräfte niemals erhalten würde. Nachdrücklich wies er darauf hin, es sei nur mehr möglich, den alliierten Vormarsch vor den Zugängen zum Reich zu stoppen. Da kam Model die Tatsache zu Hilfe, dass bei den stark überdehnten Nachschublinien von der normannischen Küste her die amerikanischen Panzerdivisionen wegen akuten Treibstoffmangels einen Stopp einlegen mussten. Model nutzte die Atempause zur Konsolidierung seiner Verbände. Es gelang Model, die alliierte Luftlandung, die Operation Market Garden, bei Arnheim abzuwehren, den Alliierten den Versorgungshafen von Antwerpen weiter zu sperren, das Gros der 15. Armee über die Westerschelde zurückzuführen und eine geschlossene Verteidigungslinie aufzubauen. Der Krieg war für die Alliierten 1944 nicht mehr zu beenden. Konsequenzen der Entscheidungen Hitlers: Es war das Verdienst Models, mit Realitätssinn die Räumung des größten Teiles Frankreichs auf schnellstem Wege durchzusetzen. Die deutschen Truppen, die Trosse und die Vielzahl des Personals der Besatzungsbehörden einigermaßen geschlossen zurückzubringen. Er hatte die Einsicht Hitlers in die Aussichtslosigkeit eines erneuten Kampfes um jeden Fußbreit Boden bewirkt und seine Neigung zum Festhalten und den damit auch unweigerlich verbundenen Zerstörungen unterlaufen. Nach Ansicht von Wilmot waren es Hitlers Fehlentscheidungen. „Hitler hatte dadurch, dass er auf dem Gegenangriff bei Mortain bestand und zu lange bei Falaise stehen blieb, die einzigen Divisionen geopfert, die die Front hätten zusammenhalten und einen allgemeinen Rückzug hätten decken können. Es waren Hitlers Fehlentscheidungen, die zur fast vollständigen Vernichtung des deutschen Westheeres führten und eine Abwehrfront an der Seine und einen Kampf um Paris und selbst eine Verteidigung an der Somme und an der Marne unmöglich machten. Es bestand keine Möglichkeit mehr, Paris brennen zu lassen. Hitlers taktische Führung, die von seinen eigenen Befehlshabern als realitätsfremd erkannt wurde, hatte zur Folge, dass bis auf das Landeumfeld in der Normandie und die späteren Kampfzonen in Elsass-Lothringen Frankreich vor den umfassenden Zerstörungen bewahrt blieb, die eine aus deutscher Sicht angemessene Abwehrstrategie mit sich gebracht hätte. Der Artikel Operation Overlord, Kapitel Deutsche Reaktionen, Folgetage der Landung, Ausbruch und Verfolgung, Situation bei Abschluss der Operation, wurde vom Benutzer Blick am 7. August 2022 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/operation-overlord. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden